ARD.
Wir hatten uns für eine Idee entschieden, die Ebersberg-Idee. Unsere Ebersberg-Geschichte, so dachten wir, wäre ein unberührter Boden, ein fruchtbares Feld, auf dem unsere Kreativität gedeihen würde. Doch bald mussten wir feststellen, dass dieser Boden bereits von anderen bearbeitet und überbewirtschaftet worden war, seine Nährstoffe erschöpft, jede frische Idee dort bereits abgeerntet. Wir waren gescheitert, zumindest vorerst. Doch diese Fehlschläge waren notwendig, denn sie offenbarten uns die wahre Essenz dessen, was wir erschaffen wollten. Unsere KI Charlotte und Anne Kessel, Meisterin des Krimi- und Hörspielkunsthandwerks, würden uns auf dieser Reise durch die verschleierten Gassen des Verbrechens begleiten. Gassen, die so verschlungen waren wie...
Christian, kannst du jetzt bitte mal anfangen?
Also, ihr hört in 5 Tagen Mord. Die Krimi-Challenge mit KI. Mit Janina Rook und mit mir, Christian Schiffer. Wir sitzen jetzt seit 4 Tagen in einem Studio des Bayerischen Rundfunks. Überall Präsentationskarten und Eddings, dazu 2 graue Flipcharts. Am Ende des Tisches, am Katzentisch, ein klobiger BR-Laptop, auf dem ChatGPT geöffnet ist. Wir haben unsere KI-Praktikantin Charlotte in letzter Zeit ein wenig ignoriert. Ihre Ideen am Anfang, ich sag nur Schachmord, waren wirklich interessant, aber seit Stunden haben wir den Laptop weitestgehend in Ruhe gelassen. Deswegen darf sie diesmal die Anmoderation übernehmen und unseren nächsten Gast vorstellen. Anne Kessel, Schriftstellerin, Drehbuch- und Hörspielautorin und jemand, dessen Wikipedia-Artikel unter dem Punkt Auszeichnungen ziemlich gut gefüllt ist.
Gerne. Anne M. Kessel ist eine herausragende Autorin und Hörspielmacherin, die mit ihren einzigartigen Geschichten und fesselnden Inszenierungen die Welt der Hörspielkunst bereichert. Bekannt für ihre einfallsreichen Erzählungen und ihre eindrucksvollen Charakterentwicklungen hat sie sich einen festen Platz in der Hörspielszene erobert. Zu ihren bemerkenswerten Werken zählen unter anderem Die geheimnisvolle Spur des Zeitreisenden, Schatten über Avalon und Das Rätsel der verschwundenen Stadt, die Hörerinnen und Hörer gleichermaßen in ihren Bann ziehen.
Die Werke, von denen habe ich noch nie gehört, die habe ich auch nicht geschrieben. Aber ansonsten, finde ich, hat die KI durchaus treffend mich und mein Werk charakterisiert. Also, ich bin Autorin. Ich bin Schriftstellerin, Hörspiel- und Drehbuchautorin. Ich habe an der Uni Köln Germanistik und Philosophie studiert und nach meinem Abschluss bin ich dann an die Hochschule für Fernsehen und Film München gegangen und habe dort Drehbuch studiert. Ich habe mehrere Drehbücher für Sat.1 geschrieben. Für eines dieser Drehbücher war ich 2018 für den Deutschen Fernsehpreis nominiert in der Kategorie Bestes Buch. Ich schreibe aber auch Kriminalromane und Hörspiele.
Also, schnall dich an. Stell dir Folgendes vor. Ein alter Friseursalon in München, der schon seine besten Zeiten gesehen hat.
Okay, ihr kennt schon das Grundkonzept unseres Krimis. Aber Janina und ich haben bis spät in die Nacht noch weiter daran gefeilt. Es geht um eine Instagram-Influencerin und um 2 ältere Damen, die im Friseursalon Stammgast sind. Die beiden haben jetzt eine Backstory. Sie waren damals in der Disco-Szene unterwegs. Und zwar genau in der Zeit, in der auch Freddie Mercury in München lebte, nämlich zwischen 1979 und 1985. Das trifft sich gut, haben wir uns gedacht. Ein bisschen Promi-Faktor im Krimi ist ja nie verkehrt. Der Mord soll irgendetwas mit der damaligen Zeit zu tun haben, als München die Disco-Hauptstadt der Welt war. Der Friseursalon wiederum ist schon in die Jahre gekommen. Die Friseurin hat Geldnot und unser Assistent, den wir uns für Ebersberg ausgedacht haben, der Profiler, ihr wisst schon, den haben wir in den Friseursalon-Krimi hinüber gerettet. Nun also stirbt jemand im Salon wegen einer vergifteten Blondierung. Und zwar die Influencerin. Falls ihr das jetzt noch nicht so ganz verstanden habt, macht nix, haben wir auch nicht. Aber Anne sortiert das jetzt für uns.
Soll ich mal spontan sagen, was ich denke? Oder darf ich spontan ein paar Fragen äußern?
Ja. Ja.
Sehr, sehr gerne.
Also, euer Hörspiel spielt aber in der Gegenwart. Das ist keine historische Erzählung. Ne? Wir sind im Jahr 2023 oder 2024, je nachdem. Und spielt euer gesamtes Hörspiel in diesem Friseursalon?
Also größtenteils, ich würde fast sagen, es gibt so ein paar, vielleicht für die, um die Ermittlerin, also da haben wir jetzt noch nicht drüber diskutiert, das ist jetzt mein spontaner Gedanke, um die Ermittlerin ein bisschen besser zu etablieren und sowas, müssten wir wahrscheinlich vorher ein bisschen woanders sein.
Weiß ich gar nicht. Ich würde direkt im Friseursalon beginnen. Also auch sehr schnell quasi zum Mord kommen. Ich überlege gerade, ob es sich anbietet, ob es irgendwelche Flashbacks gibt. Oder dazu würde ich raten, erzählerische, narrative Flashbacks einzufügen und nicht, und das ist aber eine persönliche Meinung von mir, ich würde versuchen, an eurer Stelle darauf zu verzichten, dass das nur Talking Heads sind. Also das, ihr könnt ja, diese gesamte Geschichte könnte nur in einem Setting spielen, nämlich dem Friseursalon. Und das Einzige, was da passiert, ist, dass Menschen miteinander reden. Und das, also auf den ersten Blick denkt man sich, na klar, ist doch ein Hörspiel, macht total Sinn, dass da Menschen miteinander reden, weil wir haben ja nur die auditive Informationsebene. Aber das ist zu kurz gedacht. Also das, was Spaß macht und das, wo die Hörerinnen und Hörer dranbleiben, ist natürlich Aktion. Und nicht nur im Grunde einfach eine Talkshow-Audioebene.
Ja. Toll. Wir haben uns das so schön vorgestellt, die Ermittlerin, die spielt so, macht so verschiedene Sachen. Vielleicht stellen wir sie in der Kneipe vor und da, keine Ahnung, macht sie das oder das. Wie kann ich das in einem Salon machen? Wie würdest du das lösen?
Also ist jetzt wieder eine sehr persönliche Meinung von mir. Ich würde direkt, vor allem weil alles in diesem Friseursalon, fast alles da spielt, ich würde direkt da einstarten. Und das ist jetzt halt eine Aufgabe, ne? Wie charakterisiert ihr eure Protagonistin eben nicht in der Kneipe, wo sie raucht und säuft und Karten kloppt, sondern im Friseursalon? Und auch da bietet sich natürlich irgendwie dieses Medium Hörspiel oder Hören, das auditive Erzählen total an. Da könnt ihr direkt, also nur als Beispiel, ihr könnt direkt den Assistenten auch mit einführen, weil der ruft sie nämlich an, vielleicht die ganze Zeit mit FaceTime und sie drückt den immer weg und dann ruft er sie irgendwann halt ohne FaceTime an, dann geht sie ran und sagt, sie sind zu spät, wir hatten vor 20 Minuten das Morgenbriefing und sie sagt dann halt, ja, ich habe noch was zu tun, was Berufliches, ich wüsste nicht, was sie das angeht. Also da könnt ihr quasi einen ersten Konflikt erzählen. Also der Assistent ist irgendwie super pünktlich, super strebsam, ruft seine Chefin an, weil die zu spät zum Morgenbriefing ist und die lügt ihn einfach an. Sie lügt ihn an und sagt, sie ist gerade irgendwo und dann zischt im Hintergrund halt so eine Haarhaube. Und der hört das und sagt, sie sind doch gar nicht beim Gynäkologen. Ja, das höre ich doch.
Schere so klippern.
Oder im Hintergrund kommt halt die Friseurin und sagt, na, Frau Schmitz, darf es noch ein Pikolöchen sein? Ich höre doch, dass Sie beim Arzt sind. Also damit kann man ja spielen.
Ist geil. Ja, ist geil.
Ja,
es muss Piccolo geben in dem Friseursalon. Ja. Völlig klar.
Natürlich. Absolut,
völlig klar.
Es dauert keine 10 Minuten, da wissen wir, Anne muss so etwas wie der Lionel Messi der Hörspielkunst sein. Sie kann das Spiel lesen wie kaum jemand anders, ist professionell und unglaublich kreativ. Wir wissen nun, wir bleiben im Friseursalon, arbeiten mit Flashbacks und versuchen in der Interaktion zwischen Ermittlerin und Assistenten gleich die Charaktere mitzuerzählen.
Das heißt, wir haben sie, die so sehr ein bisschen zu relaxed mit ihrem Job und all dem ist und einen sehr überambitionierten jungen Mann, der reinkommt und vielleicht noch mal ein paar andere Sachen mit reinbringt.
Ich überlege gerade, weil du gerade gesagt hast, der Assistent, der dann vielleicht reinkommt, vielleicht kommt der gar nicht rein. Also ist jetzt einfach nur von mir ganz wild jetzt hier rumgesponnen. Ihr könnt das auch alles nachher in die Tonne werfen, was ich jetzt sage. Aber vielleicht ist der Assistent, der kommt nicht rein, sondern der bleibt draußen. Also der ist vielleicht derjenige, ich weiß nicht, ob sich das wieder weiter...
Der darf immer durch die Glastür reingucken, oder?
Der darf
ja, oder mit dem telefoniert sie.
Ja, so. Oder genau. Also sie telefoniert mit dem und der kriegt dann vielleicht...
Oder Sprachnachrichten.
Ne? Geh mal zu XY und befrag den mal. Befrag mal die Mieterin von... Weil die Kommissarin hat ja beschlossen, sie bleibt in diesem... Im Grunde ist es ja ein Locked Room. Also sie schließt ja die Tür ab und sagt, hier kommt niemand mehr rein und niemand mehr raus. Und dann hat sie quasi noch so einen Assistenten, das ist ihr verlängerter Arm für die Außenwelt. Den kann sie halt mal irgendwie...
Ja. Hey, die Anne, wie sie einfach so im Vorbeigehen einfach mal so ein Problem löst.
Wir haben das Gefühl, mit Anne geht es richtig voran. Aber dann spricht sie eine Warnung aus. Und zwar vor euch, dem lieben Publikum.
Das ist auch beim Krimi wirklich so ein Drahtseilakt. Man will ja irgendwie eine spannende Geschichte plotten und man möchte mehrere Fehlspuren. Und wo man aufpassen muss, ist, dass man sein Publikum nicht für dumm verkauft. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Hörerinnen und Hörer ganz lange schon denken, mein Gott, warum fragt sie denn nicht einfach dies und das? Und wenn man als Autor, als Autorin diese Info zu spät platziert, weil das einfach so schön eigentlich in die dramaturgische Struktur passen würde, die Leserinnen und Leser oder Hörerinnen und Hörer aber das schon längst gerochen haben und denken, wie doof ist denn dieser Ermittler? Das ist blöd.
So, und da stecken wir jetzt mittendrin in der großen Krimikunst. Wie können wir die Zuhörer über das Motiv und die Mörderin im Unklaren lassen? Wie können wir falsche Fährten legen, um die Leute zu verwirren, aber nicht so sehr, dass sich niemand mehr auskennt, inklusive wir selbst?
Wie viele andere Figuren haben wir? Was würdest du sagen, ist da eine gute Regel? Also reicht es, also ist 3, 5, wie viele Fährten müssen wir legen in dem Salon?
Das erlaubt ein eher begrenztes Ensemble, behaupte ich jetzt. Weil, also man kann in 30 bis 40 Minuten natürlich viel erzählen, aber es soll ja auch nicht total chaotisch und verwirrend sein. Und man will ja auch als Hörerinnen und Hörer dann der Auflösung dieses Falls folgen können. Aber das kriegen wir doch hin. Also ihr habt die Influencerin, die ermordet wird. Dann habt ihr diese zwei älteren Damen, die ja irgendwie Disco-Beef seit den 70ern haben. Ihr habt
Disco-Beef wäre auch ein toller Titel.
Boah.
Dann habt ihr die, also mindestens eine Friseuse, eigentlich ja auch eigentlich mehr. Ja. Kann man auch erzählen, ne, dass die völlig überfordert ist, dass da nur eine ist und sagt, meine Kollegin hat sich heute Morgen spontan krank gemeldet. Müsst ihr euch überlegen, weil warum sitzen da 4 Leute, wenn es nur eine Friseuse gibt?
Aber was gut daran wäre, das würde ja nochmal, also dieses Austauschen der Blondierung oder dieses Vergiften ja nochmal so viel einfacher machen, weil die Friseurin so überfordert ist oder sowas.
Oh ja.
Also wenn
das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Da ist einfach totales Chaos, die ist völlig überfordert. Im Grunde muss diese eine Frau gleichzeitig eigentlich 3 oder 4 Damen irgendwie bedienen. Da ist ja Chaos und Stress und Unaufmerksamkeit vorprogrammiert. Das ist sehr gut. So. Mhm.
Und dann haben wir die Ermittlerin und den Assistenten und dann bin ich bei 6 Leuten.
Ja, aber Ermittlerin und Assistent sind ja quasi die Ermittlerfiguren. Ich überlegte gerade, wie viel Personal ihr braucht für potenzielle Fehlspuren. Weil der erste Ermittlungsschritt wird ja wahrscheinlich sein, dass die Ermittlerin herausbekommen muss, wer hätte ein Motiv, die umbringen zu wollen.
Mhm. Eben alle. Weil die alle hassen. Das ist ja das. Die hassen alle. Das ist ja genau der Hitz.
Okay. Das macht es nicht unbedingt einfacher.
Ja, okay, dann haben wir aber es kommen dann 3 in Frage sozusagen, ne? Die Friseurin und die beiden Disco-Damen.
Ja, und das wäre halt die Frage. Und da sagt natürlich jetzt Anne, also ich meine, eigentlich wäre es natürlich noch geil, wenn noch 1, 2 mehr vielleicht in Frage kämen.
Ja, die Frage ist, müssen diese Personen wirklich im On sein? Also ab dem Moment, wo die Ermittlerin herausbekommen hat, dass der Mord durch eine vergiftete Haartinktur vollzogen wurde, ist ja auch die Frage, wo kommt die her? Also hat die quasi jemand in seiner Handtasche mit in diesen Salon gebracht oder ist die gestern mit der Post gekommen mit 50 anderen Haartinkturflaschen? Also da könnte man ja quasi, das wäre ja auch eine schöne Fehlspur für den Assistenten, den man dann rausschicken kann zu der Firma, die diese Haartinkturen herstellt.
Aha, der Assistent bleibt draußen und kann dort Spuren verfolgen, quasi als Außendienstmitarbeiter der Ermittlerin. Und die Geschichte der Stammkundinnen mit dem Disco-Beef erzählen wir in Flashbacks. Das alles bringt uns wirklich weiter.
Wir haben 2 Tage Zeit, dieses Ding zu schreiben. Welchen Rat gibst du uns noch an die Hand, außer Alkohol? Den haben wir schon bekommen, den Rat.
Also, welchen Rat gebe ich euch an die Hand? Ich finde, ihr habt einen super guten Spirit, also ihr habt Spaß und das ist eine Challenge und Herausforderung und das, was ich von euch höre, ist irgendwie totale Begeisterung und Enthusiasmus und Spaß an der Freude und das ist richtig krass. Also ihr müsst in 2 Tagen dieses Ding schreiben. Der einzige Rat ist, keine Zeit zu verlieren, aber mit dem Spaß, den ihr an der Sache habt, werdet ihr das rocken, aber ihr müsst jetzt schreiben.
Seit Joss Whedon 1993 als Skriptdoktor den Film Speed gerettet hat, ihr wisst schon, den mit Sandra Bullock und Keanu Reeves, hat wohl niemand so sehr einen Stoff gerettet wie gerade Anne. Sie gibt uns Tipps, schärft mit uns Mörder- und Mordmotiv. Und dann, am Ende, gibt sie uns etwas mit auf den Weg, das Hoffnung und Zuversicht in unsere Herzen pflanzt.
Ihr rockt es auch, aber ein letzter Tipp, ich weiß gar nicht, also das ist wirklich Worst-Case-Szenario. Und es ist auch mit Vorsicht zu genießen, weil man verprellt damit. Man kann damit auch sein Publikum verprellen. Aber wenn ihr irgendwie jetzt den ganzen Tag schreibt und dann irgendwie merkt, da geht was nicht auf oder ihr bräuchtet da jetzt noch eine Info oder eine Figur. Also überlegt mal, dieser Friseursalon, der hat ja auch ein Hinterzimmer. Also da wird es ja irgendwie fürs Personal eine Art, weiß ich nicht, Frühstücksraum geben und vor allem eine Toilette. Also worst case, es ist ein bisschen Kai aus der Kiste. Und wie gesagt, ich wünsche euch, dass ihr es nicht braucht. Aber worst case, als letzter Ausweg könnt ihr ja überlegen, ob Kai aus der Kiste mäßig noch jemand aus der Toilette stolpert. Oder ob da das Fenster auf ist oder so. Also wenn da nichts mehr hilft, könnt ihr da noch diesen kleinen Zaubertrick anbringen. Aber den werdet ihr nicht brauchen. Das glaube ich nicht. Ihr rockt es auch so.
Aber es ist gut zu wissen, dass es den gibt. Also es ist gut zu wissen, dass es bei jeder Sackgasse noch die letzte Ausfahrt gibt.
Es gibt immer eine Toilette.
Es gibt immer eine Toilette, genau. Oh Gott.
Jetzt, an Tag 4, weiß ich, egal wie beknackt unser Krimi-Hörspiel am Ende wird, egal wie sehr wir uns blamieren werden, eins habe ich schon mal gelernt. Krimi-Autoren und Autorinnen sind einfach die besten Menschen der Welt. Also wirklich, es ist unfassbar, wie schlau und nett und klug Krimi-Autoren sind. Anne hat uns motiviert, jetzt richtig loszulegen. Und das müssen wir jetzt auch, denn wir haben nur noch einen Tag Zeit, bis das Ding in einer ersten Version gelesen werden soll.
Gut, dann fangen wir gleich an, oder? Laptop auf.
Wir müssen also Strecke machen, Text produzieren. Irgendwas muss da jetzt langsam mal zu Papier gebracht werden. Ihr ahnt es, das ist eine Aufgabe für die KI am Katzentisch. Wir fangen mit etwas Leichtem an, was sich vielleicht nach Prokrastinieren anhört, aber erstmal wollen wir, dass die KI uns ein paar coole Krimi-Namen generiert. Wie soll unsere Kommissarin heißen? Möglichst bayerisch. Wie die Friseurin? Für die alten Damen wünschen wir uns bayerische Nachnamen mit englischen Vornamen. Dank ChatGPT, aka Charlotte, gewinnen wir hier bestimmt 20 Minuten. Denn nach 1-2 Prompts steht fest, Margot Maggie Moser ist die Kommissarin. Die Influencerin heißt einfach nur Hayley. Unsere 2 alten Damen, Tiffany Brandl und Donna Unterhuber. Und unser Assistent, Vincent Weiß.
Dass die KI Charlotte sich den Namen bei dem Popmusiker Vincent Weiss abgeschaut hat, merken wir erst später.
Wir sind jetzt voll motiviert. Jetzt soll Charlotte mal unsere Outlines überarbeiten, also die Hauptelemente und den Ablauf unserer Geschichte und Verbesserungen vorschlagen. Das allerdings wiederum klappt nur so mäßig.
Ich glaube aber auch, dass für mich so ein bisschen das Ding ist, ich hätte die Outline jetzt nicht nochmal in dem Prozess mit der KI gebraucht. Aber die nächsten Schritte, da bin ich super gespannt, wenn wir ihr sagen, gib mir 5 Varianten von dieser Szene. Wie würdest du diese Szene schreiben? Ich glaube, das ist das auf jeden Fall, wo ich aktuell super anschließen kann, weil ich mir denke, ah ja, das ist ja wie wenn wir jetzt in diesem Writers Room 5 mehr Autorinnen hätten, die uns alle ihre Ideen reinwerfen und dann suchen wir uns die beste raus und verbinden sie so miteinander. Und ich möchte noch mal betonen, dass ich mich total hierauf einlassen will. Ich merke nur, es ist voll Arbeit für mich gerade.
Ich glaube, du musst einfach die KI mehr als wirklich so als kleinen, vielleicht etwas überambitionierten, aber schon fleißigen Praktikanten sehen, der es halt gut meint.
So wie unsere Figur Vincent.
Ja, so ein bisschen. Ja, tatsächlich so ein bisschen.
Ihr erinnert euch, Vincent ist unser übereifriger Assistent aus der Ebersberg-Idee, der jetzt im Friseursalon weiter nerven darf.
Und ich meine, weißt du, man muss dann auch ein bisschen sagen, okay, ein paar Sachen hast du echt gut gemacht, das ist eine gute Nummerierung.
Ja.
Also ich meine, wir nutzen jetzt ja KI so im kreativen Prozess, aber KI ist ja eigentlich die eigentliche Stärke von KI in der Fleißarbeit.
Okay.
Also was ja KI eigentlich immer macht, ist ja immer so Dinge, weißt du, so Dinge kürzen, zusammenraffen.
Ja.
Also wo ich es zum Beispiel selber auch verwende, ich muss für den BR, für irgend so ein Planungssystem eine Kurszusammenfassung von dem Thema machen. Das lasse ich nur noch KI machen.
Okay.
Ja. Mhm. Erzähl das niemandem weiter im BR. Ja.
Also, das hat niemand gehört.
Ich bin immer sehr froh, über meinen KI-Vorsprung, den ich habe.
Ja.
So,
Christian arbeitet so schnell.
Genau, und ich frage mich immer, wie lange das geht, bis sozusagen diese Lücke geschlossen ist tatsächlich.
Ja. So, Charlotte soll jetzt mal die Fleißarbeit machen. Szenen hinschmeißen, Formulierungen vorschlagen, Dialoge skripten. Aber ohne ein Prompt macht die KI nichts. Gregor sprach hierbei von einem Trichter. Die KI muss wissen, wer die Protagonisten in unserem Krimi sind, damit sie uns Vorschläge für Szenen ausspucken kann. Wir arbeiten an unserer Kommissarin, Margot, genannt Maggie, Moser.
Okay, ich glaube, hier passieren nämlich mehrere Unterszenen eigentlich in diesem Prolog. Und wir konzentrieren uns erstmal auf Maggie. Also ich glaube, wir hatten gestern, als wir so ein bisschen rumgerifft haben, darüber gesprochen, es wäre so witzig, wenn sie eigentlich sowieso ein bisschen schon verkatert ist und den Prosecco vielleicht so ein bisschen als Konter-Prosecco oder sowas in der Art. Also, dass man, ich glaube, was total hilft, so reingeworfen zu werden, dass sie schon so, ne, dass man eher sofort an ihr und ihrem Lebefrau-Charakter ist. Ich will nur sagen, sie kann schon drin sitzen, sie muss gar nicht mehr reinkommen, die Zeit kann man sparen. Also, sie sitzt schon.
Ja.
Lässt sie sich in den Stuhl fallen oder sowas.
Genau, ja, das ist doch super. Man kann dir nicht sowas sagen, so, die Kopfmassage ist der Karibikurlaub des kleinen Mannes. Sowas.
Das ist so, Christian. Ich meine, das ist ja eine Frau, die 39 ist. Ich glaube, die würde ein bisschen anders reden.
Na gut. Ja, dann soll sie halt einfach sagen, ach, das ist das, was ich jetzt gebraucht habe. Genau. Das
auch an anderen Figuren fallen wir noch weiter. An Christa Himmelreich, unserer Friseurin und Retro-Datenbank.
Ich weiß nicht, wie wir Christa haben wollen. Ist die eher so sehr abgeklärt oder ist die auch...
Ja, ich glaube, die kann schon noch so ein bisschen uns generell in die Zeit entführen, weißt du? Ich glaube, das muss noch gar nicht in der Diskussion sein, sondern die erzählt so, weißt du, damals, Ende der 70er Jahre, was München, damals die, als München war die Disco-Hauptstadt, Donna Summer lebte hier.
Also generell finde ich das auch. Das wäre aber einer der Momente, wo wir den Erzähler, also wo würden wir ihn sonst nutzen, wenn nicht für so Sachen.
Und dann ist da noch Freddie Mercury. Ihr wisst ja, unser Krimi-Hörspiel hat etwas mit einem Disco-Beef Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre zu tun. Und Freddie wird hierbei eine ziemlich wichtige Rolle spielen. Denn das ist der Zeitraum, in dem er in München wirklich gelebt und die Szene mitgeprägt hat. Für Klugscheißer, das Musikvideo zu Living on My Own ist komplett im Münchner Club Old Mrs. Henderson gedreht worden, heute bekannt als Paradiso Bar. Auf der Party zu seinem 39. Geburtstag war das. Und weil das hier ja eine KI-Challenge ist, machen uns die netten BR-Kollegen, die uns hier eingesperrt haben, einen Vorschlag. Könnt ihr nicht Freddys Stimme klonen? Per KI? Wäre das nicht cool, die Originalstimme des Sängers zu hören und ihm irgendwas in den Mund zu legen? Das haben auch schon andere gemacht. Auf YouTube finden sich viele Videos dazu. Da singt Freddy dann beispielsweise All I Want for Christmas is You. Hat er zwar nie, aber dank KI halt irgendwie schon.
Also ich muss jetzt, ich wollte gerade fragen, ist das wirklich KI oder ist das wirklich Freddy? Also mich hat das jetzt so ein bisschen emotional gemacht, tatsächlich, weil ich bin ein Riesenfan von Freddie Mercury. Ich habe jetzt sehr gemischte Gefühle. Auf der einen Seite ist es so krass, den zu hören mit einem neuen Song, in Anführungszeichen. Auf der anderen Seite möchte ich Freddy natürlich beschützen. Das dürfen wir nicht machen mit ihm.
Ja, also ich finde es einerseits grandios. Ich finde, dass da so viel Kreativität oder so neue, viele neue Möglichkeiten liefert. Also ich meine, ich war zum Beispiel großer Oasis-Fan in meiner Jugend. Du weißt ja, die haben sich ja dann getrennt und alle Oasis-Alben sind scheiße. Und jetzt gibt es halt wieder Oasis-Alben, weil es KI gibt. Also eine KI hat letztens halt ein Oasis-Album gemacht. Und das finde ich schon irgendwie ganz cool. Also, dass du so ein neues kreatives Werkzeug in der Hand hast, um halt solche Dinge zu machen. Auf der anderen Seite, ja, Freddie Mercury ist tot. Er hat halt jetzt auch keine Kontrolle mehr, was mit seiner Stimme natürlich gemacht wird. Und da, glaube ich, braucht das vielleicht irgendwie in Zukunft Regeln.
Ich finde es mega schwierig.
Ja?
Ich finde, also als Künstlerin zum Beispiel auch, es geht darum, dass du die Hoheit über deine eigene Kunst hast und entscheidest, jetzt werde ich mit meiner Stimme etwas veröffentlichen oder nicht. Weißt du? Und ich finde das, ja, schade, dann haben wir halt keine weiteren Oasis-Platten mehr oder so oder keine weiteren Beatles-Songs. Sie haben uns schon mehr als genug gegeben, weißt du? Also ich finde, wir hatten schon so tolle Erfahrungen mit den Kunstwerken dieser Sänger und Sängerinnen. Warum sind wir da so gierig? Also weißt du, die KünstlerInnen gehören uns nicht.
Aber ich finde, dass auch KünstlerInnen, wie soll ich sagen, also ich finde halt, Eigentum muss auch geteilt werden. Und ich finde...
Aber eine Stimme ist kein Eigentum.
Ja, eben. Eigentlich die Stimme, vor allem eines Toten, gehört niemandem. Und deswegen finde ich, soll man auch das Recht haben, damit kreativ zu arbeiten. Also ich finde, es sollen Musiker die Möglichkeit haben, die halt sagen, okay, ich möchte jetzt aber mal ausprobieren, wie halt diese Version mit einer Freddie Mercury-Stimme klingt.
Ah, okay, warum, okay. Ich habe mich gerade gefragt, wie du zu diesem Schluss kommst. Ich habe das nicht verstanden. Also für mich
warum soll das nicht ermöglicht werden?
Okay, aber du also sagst,
ich finde
schon,
dass wir so krasse Regeln haben mit so. Ja, genau.
Christian, um dich zu verstehen, wenn du sagst, eine Stimme ist kein Eigentum, heißt das für dich, alle besitzen sie. Alle
ja,
haben ja
also jeder, okay. Jeder sollte was damit machen, vor allem wenn es eine Stimme ist von jemandem, der tot ist. Ja? Also wir haben ja so Regeln wie, du kannst, weiß ich nicht, 70 Jahre nachdem ein Künstler gestorben ist, darf man irgendwie mit seinem Werk arbeiten. Und ich finde, ab irgendeinem Zeitpunkt muss man halt schon sagen können, okay, wir stehen alle kreativ auf den Schultern von Riesen und das heißt auch, dass wir mit dem, was andere, mit der Kreativität anderer, sollen andere Kreative irgendwann weiterarbeiten
aber
dürfen.
Aber da redest du von den Werken und wir reden hier gerade von den KünstlerInnen selbst. Das ist ein großer Unterschied. Das kannst du nicht gleichsetzen.
Ich finde schon. Es ist ja, also eine Stimme ist auch eine Form von Kunst. Ist ja nicht nur sozusagen, klar, ich weiß, was du meinst, es ist mit der Persönlichkeit verwachsen, aber es ist ja jede Form von Kreativität und Kunst. Warum
eine
nicht Stimme,
Stimme ist aber nicht kreativ. Eine Stimme ist Teil deines Körpers.
Würdest du nicht
du
sagen,
dass du hast den Anspruch und den Recht auf deinen Körper und was du mit deinem Körper machst.
Okay, spätestens hier ist klar, Janina hat Recht und ich nicht. Aber ich zapple noch ein bisschen.
Aber findest du nicht, dass Freddie Mercury sehr kreativ mit seiner Stimme umgegangen
ja,
ist?
Ja, aber das heißt, aber es ist seine Stimme, es ist Teil seines Körpers. Es ist nicht die Musik. Okay, das ist was anderes. Das hat er raus in die Welt gegeben und gesagt, hier ist die Musik, hört sie, ihr dürft sie kaufen. Das ist, weißt du, weil ich finde, wenn wir bei den Stimmen anfangen, was kommt dann als nächstes? Weil die Stimme ist Teil und die Stimmbänder sind Teil des Körpers. Wenn wir Körperteile von Menschen freigeben, dann wird das auch immer weiter auswabern.
Das, was hier passiert, hier geht es ja um Menschen, die schon längst tot sind. Und es geht ja auch nicht darum, denen was wegzunehmen. Ja? Die Stimme existiert nach wie vor und man muss das ja nicht hören. Es geht nur darum, dass Leute mit dem etwas Neues machen können.
Okay, also für dich wäre es auch okay, wenn dann zum Beispiel jemand wie Putin deine Stimme benutzen würde. Oder,
let's go.
Ist dir vollkommen egal, was mit deiner Stimme gemacht wird?
Nein, das natürlich nicht.
Okay, also wir haben eine Freddie Mercury-Figur in unserem Hörspiel. Du würdest jetzt die KI Freddie, würdest du benutzen?
Ich meine, für mich ist so ein bisschen die Frage, wir könnten jetzt irgendwie einen Schauspieler auch ordern, der halt irgendwie Freddie Mercury spielt, ja, und dann halt so tut, als wäre Freddie Mercury. Oder wir können halt die Stimme von Freddie Mercury nehmen, ja. Und da würde ich, glaube ich, schon sagen, ist es halt witziger mit der Stimme von Freddie Mercury.
Ich bin da absolut dagegen. Ich will das auf keinen Fall machen.
Okay.
Das wäre für mich wirklich ein Dealbreaker dieses Hörspiels.
Ich gebe nach. Einerseits, weil so ein Dealbreaker an Tag 4 wirklich ein bisschen dumm wäre. Und andererseits, weil Janina halt echt recht hat, verdammte Axt. Einen KI-Freddy werdet ihr also nicht hören. Ist auch nicht so wichtig, wichtig ist der Prozess. Und der darf nicht durch philosophische KI-Debatten gefährdet werden. Wir sitzen hier nicht auf einem Panel auf der fucking Republika, sondern müssen einen Krimi schreiben. Frodo hat mit Sam ja auch nicht über KI diskutiert, als der ihn zum Schicksalsberg geschleppt hat. Die Schwere der Aufgabe schweißt uns jetzt wieder zusammen. Die Uhr tickt. Und deswegen frickeln wir jetzt an der ersten Szene herum. Charlotte hat schon mal etwas für uns vorbereitet. Natürlich auf Basis meiner sehr hochwertigen Premium-Prompts. Die KI schreibt uns nun eine erste Szene.
Im Salon Himmelreich. Die Atmosphäre im Salon Himmelreich ist belebt und klingt nach Arbeit und Geselligkeit. Föhne summen, Scheren klicken durch Haarsträhnen. Im Hintergrund eine leise Disco-Musik aus den 80ern, die sich wie ein sanftes Echo durch den Raum zieht. Kommissarin Margot Maggie.
Maggie Moser. 40er, hart, aber herzlich. Eine gestresste Kommissarin mit dem Blick eines Adlers und dem Schritt einer Katze stürmt in den Salon, der nach frischer Farbe und Shampoo riecht. Sie lässt sich schwer in einen stilvollen Friseurstuhl fallen.
Alter, bin ich verkatert.
Christa Himmelreich, 50er, warmherzig mit einem Geschick fürs Zwischenmenschliche, Besitzerin des Salons und alte Bekannte von Maggie, tritt mit einem schelmischen Lächeln heran, einen Piccolo in der Hand.
Der hilft!
Sie stellt den Piccolo vor Maggie auf ein kleines Beistelltischchen. Soundeffekt, schäumendes Einschenken.
Okay, die KI muss scheinbar noch lernen, wie Alkoholkonsum geht. Hier wird nämlich erst getrunken und dann eingeschenkt. Schauen wir mal, ob es dann besser wird.
Christa beginnt mit erfahrenen Fingern Maggies Kopf und Schläfen zu massieren.
Oh, das ist genau richtig.
Maggie nimmt einen großen Schluck aus dem Piccolo und schließt die Augen. Ein Ausdruck tiefer Entspannung breitet sich auf ihrem Gesicht aus. Soundeffekt, Klingeln eines Handys. Maggie öffnet genervt ein Auge und fischt das Smartphone aus ihrer Tasche. Der Name Vincent Weiss, oh. Ihr Assistent. Blinkt auf dem Display. Sie drückt den Anruf weg und lehnt sich wieder zurück, schließt die Augen. Soundeffekt, Handy klingelt erneut. Genervt öffnet Maggie wieder ein Auge und starrt auf das insistent klingende Telefon. Mei KI, warum schreibst du nicht einfach... Also wirklich, insistent. Okay.
Ja, Vincent.
Okay, ich spreche jetzt auch Vincent, oder? Mhm. Vincent Weiss, mittlerweile um die 30, jung, ehrgeizig, leicht vorwurfsvoll. Wo sind Sie? Sie fehlen bei der Dienstbesprechung. Maggie blickt zu Christa, die ein Grinsen unterdrückt.
Ich bin auf einer Spur. Ich rufe dich zurück.
Maggie legt auf und rollt mit den Augen. Vincent, durchs Telefon misstrauisch, leiser, als würde er hinzufügen, ich höre Föhne. Maggie drückt schnell auf den Ausknopf und wimmelt Vincent ab.
Maggie, ich brauche noch 10 Minuten.
Maggie sinkt tiefer in den Stuhl zurück.
Aber schon erstaunlich, was da rausgekommen ist, muss ich sagen. Also...
Das, was dabei herauskommt, ist manchmal kurios, manchmal genial und ziemlich oft noch verbesserungswürdig. Morgen aber soll schon der Table Read stattfinden, wo wir mit einem Schauspiel eine Szene lesen werden. Vielleicht habt ihr es bislang noch nicht mitbekommen, aber wir haben echt keine Zeit. Es muss jetzt schnell gehen und eines muss man unserer KI Charlotte am Katzentisch schon lassen. Sie produziert viel Müll, das aber immerhin super schnell. Wir hangeln uns nun von Szene zu Szene. Kleben Text in das ChatGPT-Fenster rein, mit der Bitte, in diesem Stil die Szene weiterzuschreiben. Dann serviert uns die KI Vorschläge. Und langsam füllt sich das Manuskript. Jetzt plötzlich rollt das Bällchen.
Gestern war es ja, sagen wir so, also gestern da hatte ich so das Gefühl, okay, wir haben den krassesten Stein so auf die Seite gerollt. Ich hatte gestern das Gefühl, das war so eine Kraftanstrengung. die sich aber schon gelohnt hat, weil wir hatten gestern eigentlich die ganze Geschichte stehen. Und ich habe eigentlich gedacht, hey, das ganze Ding hauen wir jetzt einfach in die KI rein und die KI soll das halt einfach jetzt geil machen. So. Und zu meiner Überraschung ist es allerdings so, dass wir da noch eine ganze Menge Arbeit vor uns haben. Und naja, jetzt haben wir halt diese Szene geschrieben. Und jetzt merken wir halt gerade, dass wir halt so ein Grand Canyon großes, fettes Logikloch drin haben. Und die Janina meint so, ja, ja, kein Problem, das können wir irgendwie noch so dingsen und so. Ich weiß nicht so richtig, ob wir das
also ich muss mal ganz kurz nachfragen, ist das, sagst du das jetzt so in Character, dass du dachtest, wir hätten das größte Problem gelöst und die KI macht das schon? Weil das habe ich an keiner Stelle jemals gedacht.
Ja. Also.
Oder war das so Wunschdenken, dass sie das macht?
Also vielleicht war es auch ein bisschen Wunschdenken dabei, ja. Sagen wir mal so, ich dachte halt, gestern haben wir den Baum gefällt. Ich dachte, die KI macht jetzt aus diesem gefällten Baum jetzt schöne, handliche, portionierte Holzscheite und dass wir sozusagen nur noch die Aufgabe haben, da mit der Feinfräse nochmal ranzugehen und so richtig schöne Ornamente reinzumachen. Mhm. Und am Ende steht dann ein geiles Möbelstück. So, das dachte ich, aber wir müssen quasi den ganzen Baum jetzt nochmal selber auseinandersägen. Das ist halt das.
Ich glaube, die KI kann mit dem Ausschmücken helfen und mit den Ornamenten und so weiter. Aber das ist so, den Stamm fällen und dann in Blöcke sägen und so weiter. Ich glaube schon, dass das unsere Sache ist. Normalerweise hast du eine weiße Seite und sitzt als Autorin davor und bist Panik. Und es ist immer leichter, eine schlechte Seite zu redigieren, als komplett neu anzufangen und zu schreiben. Und das ist schon irgendwie cool zu sehen, da ist was, was ich einfach überarbeiten kann und wo ich die KI hart kritisieren kann und ich mach's besser. Hoffentlich. Aber genau, ich bin gerade an dem Punkt, es ist aber trotzdem viel Arbeit. Ich glaube, dass dieses Redigieren nicht schnell gemacht ist.
Na gut, es liegt noch Arbeit vor uns. Denn wir haben nur noch ein paar Stunden bis zum Table Read, der großen Probelesung einer Szene. Die soll morgen stattfinden. Es steht viel auf dem Spiel. Bis vor kurzem bestand noch das Risiko, dass wir alle wieder nach Hause schicken müssen. Den Schauspieler, den Regisseur, die ganzen Leute, die irgendwelche Rollen übernehmen. Ganz einfach, weil wir nichts haben, was die lesen könnten. Aber nun weiß ich, wir werden nicht mit leeren Händen kommen. Das ist doch schon mal was.
Also ich meine, man muss ja sagen, immerhin haben wir überhaupt was, was wir mitbringen zum Table Read. Also hätte ja auch passieren können, dass wir so sagen, okay, wir haben jetzt nichts, wir müssen das schieben oder keine Ahnung. Also ich meine, immerhin haben wir was. Und ich weiß nicht, ich glaube, das wird jetzt ganz okay. Ich glaube, das wird schon so ein bisschen cringig und es wird schon so ein bisschen, hey, was habt ihr euch da gedacht? Ich glaube, der Schreiner kommt und sagt, sorry, warum ist dieser Stamm nicht ordentlich gefällt worden?
Ich glaube, es ist nicht der Schreiner, ich glaube, es ist der Kunde, der kommt und sagt, ich kann auf ihrem Sofa, das nur ein Bein hat, nicht sitzen. So.
Genau, genau.
Morgen ist also der Tag der Wahrheit. Das erste Mal werden Leute eine Szene unseres KI-Krimis lesen. Darunter Leute, die wir gar nicht kennen. Leute wie ein echter Schauspieler, der wahrscheinlich den lieben langen Tag nur perfekt getextete Premium-Hörspiele spricht. Ich habe Angst vor der totalen Blamage. Ich habe Angst, dass unser Holzstapel kein Sofa ist, sondern ein Scheiterhaufen. In 5 Tagen Mord, die Krimi-Challenge mit KI, ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks für die ARD-Audiothek. AutorInnen sind Eva Deinert, Matthias Leitner, Janina Roog und ich, Christian Schiffer. Redaktion Till Ottlitz, Katharina Agathos und Manuela Baldauf. Projektleitung Matthias Leitner und Eva Deinert. Regie Ron Schickler. Produktion und Technik Winfried Messmer und Robin Ault. Das Sounddesign kommt von Christoph Brandner. An dieser Folge mitgearbeitet haben Vanessa Schneider, Julia Rupprich und Leonard Bittner. Unser Design kommt von Julia Bochnik und Tim Hilbrand. Wenn ihr euch für spannende Geschichten aus dem Internet interessiert und dafür, wie das Netz unser Leben verändert, dann empfehle ich euch den Podcast Wild Wide Web mit Janne Knödler und André der Hörmeier. Nach der Kim.com-Story und dem Pornhub-Effekt nehmen sie euch mit zum Headquarter von Spotify und hinter die Great Firewall in China. Es geht um die unwahrscheinliche Freundschaft mit einer Hackerin, um Geister, die durch unsere Lieblings-Apps spuken, um Memes und was sie über uns verraten. Und um die ganz großen Rätsel des Internets. Mal Wissenschaft, mal Technologie, mal Investigativrecherche, mal Tierdoku. Hört rein bei Wild Wide Web in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr in den Shownotes.